Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom To-Do Developer Podcast. Diesmal endlich wieder mit einem technischen Thema. Malte, diese Folge geht's um API Gateways. Geht's dir gut?
Mir geht's wunderbar und ich freue mich auf diese Folge, insbesondere weil wir in letzter Zeit so viel Feedback bekommen und da sind wir natürlich auch ganz gespannt, was ihr zum Thema API-Management sagt, weil gerade diese Interaktion mit euch, euer Feedback sind super wertvoll, um uns auch Rückmeldung zu geben.
Ja, da kommen wir auch schon zum Punkt, bevor wir anfangen. Wir wollten erstmal ein ganz fettes Danke sagen. Das Feedback zur letzten Folge, wo wir über die Layoffs in der Tech-Branche gesprochen haben, war offen gestanden überwältigend für uns. Wir waren sehr berührt von den ganz, ganz vielen Dankes und ihr habt uns auch super viele Kaffees ausgegeben und ganz viele von euch haben auch nochmal irgendwie privat geschrieben und wir haben wirklich sehr viel, sehr rührendes, positives Feedback bekommen und das möchten wir hier nicht unerwähnt lassen. Also vielen, vielen Dank an die Kaffeespenden. Danke an Marco für 3 Kaffee, Tim für 2 Kaffee, Carsten für 5 Kaffee. Rob ist komplett verrückt und hat uns 6 Kaffee gespendet. Vielen lieben Dank. Kalle für 4 Kaffee, Sebastian für 2 Kaffee. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wenn ihr uns auch was Gutes tun wollt und Kaffee spenden wollt, findet ihr ganz unten in der Beschreibung von diesem Podcast einen Link zu Buy Me a Coffee. Aber das hat uns wirklich schon natürlich zusammen mit euren ganz, ganz lieben Worten sehr gerührt. So viel Feedback wie zur letzten Folge haben wir noch nie bekommen. Und haben auch daraufhin beide, sowohl im Kollegen- als auch im Freundeskreis, auch nochmal Gespräche geführt, die von dieser Folge inspiriert waren. Also ganz, ganz herzlichen Dank.
Dann noch eine Mitteilung, die wir auf jeden Fall noch nachreichen wollten, nämlich zu den Weihnachtsgeschenken, die wir im Rahmen unserer Umfrage vergeben haben. Und zwar da zunächst der Aufruf an Jan, Jörg und Julia. Wir brauchen noch eure Adresse, sonst bekommt ihr euer Geschenk nicht. Meldet euch bitte zurück. Matthias, Max, Marco, Georg und René haben ihr Geschenk schon bekommen. Viel Spaß damit und wir freuen uns auch weiterhin über euer Feedback. Und natürlich wird es bei gegebenem Anlass wieder eine neue Runde geben. Und wir freuen uns immer über die Interaktion mit euch. Apropos Interaktion, René hat uns auch noch Feedback gegeben zu seinem aktuellen Arbeitgeber, der halt gar nicht plant, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzubauen, sondern tatsächlich immer noch viele Leute einstellt. Das heißt, gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ist nicht der Fall, was wir bei den großen Tech-Unternehmen sehen, dass dort Personal abgebaut wird, sondern in der ganzen Tech-Branche, da ist es immer noch sehr gut, einen neuen Job zu finden. Das heißt, auch wenn ihr jetzt betroffen seid, weil ihr vielleicht bei irgendwelchen Startups oder großen Tech-Unternehmen arbeitet, schaut euch mal die kleineren Unternehmen im Markt an. Die suchen immer noch gute Leute und freuen sich natürlich, wenn da Leute von anderswo kommen, die viel Erfahrung mitbringen, auch aus anderen Technologiebereichen. Außerdem hat Kalle uns zurückgemeldet, dass er auch es positiv sieht, dass sich durch diese Entlassung bei den ganz Großen so ein bisschen die Gehälter wieder normalisieren, was natürlich auch mit dem zusammenhängt, was ich gerade gesagt hatte, gerade kleinere Unternehmen werden wieder wettbewerbsfähig und bekommen auch wieder gute Leute. Und ich glaube, das hilft auch gerade Innovation aus dem Mittelstand von kleinen Unternehmen in Deutschland voranzubringen. So viel zu eurem Feedback und den Mitteilungen aus unserem Hause. Aber damit können wir, glaube ich, dann auch endlich ins Thema einsteigen. Und das Thema hast du dieses Mal mitgebracht und nämlich sind das die API-Gateways und Möglichkeiten, APIs zu managen und komfortabel bereitzustellen, um zum einen natürlich die eigene Anwendung besser zu organisieren und natürlich auch Last von der eigenen Anwendung zu nehmen, was natürlich gerade bei vielen Services, Microservices spannend ist. Aber erzähl einfach mal, wie bist du auf das Thema gekommen, wie setzt du das ein und warum brauche ich das eigentlich?
Ich brauche das in der Regel dann, wenn ich, wie der Name schon sagt, APIs verwende und die irgendwo noch nach draußen bereitstelle. Das kann sein, dass man Frontend-APIs konsumiert. Das kann aber auch sein, dass ich Partnerfirmen habe, die APIs konsumieren. Das kann auch sein, dass ich meine Services anderen Entwicklerinnen und Entwicklern anbieten möchte, die dann meine APIs konsumieren. Und was ich dann halt in der Regel standardmäßig ja habe, wenn ich nicht so eine Zwischenschicht wie ein API-Gateway benutze, dann habe ich einen Service, der eine Web-Schnittstelle einfach bereitstellt und den expose ich dann mehr oder weniger ungeschützt ins Internet. Und ich sage jetzt mehr oder weniger ungeschützt, natürlich habe ich da irgendwie eine Form der Authentifizierung drauf, dass da vielleicht nicht unbedingt jeder drauf zugreifen kann. Aber ich laufe in Probleme rein, wenn meine Anwendung entweder aus mehreren Microservices besteht, weil ich dann entweder mehrere einzelne kleine APIs irgendwie zur Verfügung stelle, wobei ich ja vielleicht gar nicht will, dass die Außenwelt weiß, ob ich jetzt 5 oder 10 oder nur einen Microservice habe. Ich will mir das ja vielleicht auch vorhalten können, das nochmal zu ändern, nochmal auf kleinere Services aufzuteilen. Aber auch wenn ich einen großen Monolithen habe, will ich ja vielleicht trotzdem nicht, dass meine Anwendung von API-Calls ungeschützt bombardiert werden kann. Und wenn ich da einen Zwischenlayer einziehe, dann spricht man in der Regel von API-Gateways. Das heißt, es ist eigentlich ein Hardware-Layer, der zwischen der Außenwelt und meiner Anwendung sitzt und der die API, die meine Anwendung bereitstellt, im Prinzip zur Außenwelt durchschleift und dann mit verschiedenen Regeln versieht. Und das läuft in der Regel so, dass ich halt einen API-Gateway als eigenen Service irgendwo deploye oder mir eben bei einem Cloud-Anbieter einkaufe und den eigentlich ja nach außen öffne, sodass Entwickler und Entwicklerinnen gegen diesen API-Service Anfragen schicken können und der leitet die dann weiter intern an meine Services, die von meinen Entwicklerinnen und Entwicklern erstellt werden.
Das heißt also, API-Gateways kann ich verwenden sowohl für meine eigenen internen APIs, sprich wenn ich viele verschiedene Services habe, Microservices, die miteinander kommunizieren. Ich kann diese API-Gateways aber auch sehr sinnvoll einsetzen, wenn ich externe APIs habe, die ich anderen Developern, anderen Unternehmen zur Verfügung stellen möchte, wo ich dann vielleicht andere Anforderungen habe als bei internen APIs. Bei externen APIs möchte ich vielleicht ein noch stärkeres Rate-Limiting drauf haben. Ich möchte eine Abrechnungsmöglichkeit haben. Und bei internen habe ich dann vielleicht eher Herausforderungen darüber, dass ich die ganzen Sachen orchestrieren muss, dass ich einen Katalog haben muss, welche APIs überhaupt zur Verfügung stehen, damit natürlich Service Developer im Unternehmen wissen, was gibt es eigentlich. Sprich, API-Gateways sind in beiden Welten relevant. Brauche ich auch API-Gateways für rein interne APIs? Sprich, wenn ich einen Service baue, der zwar nach außen hin vielleicht eine Webschnittstelle bietet, aber im Backend letzten Endes vielleicht die Services, die miteinander kommunizieren, gar nicht nach außen freigibt. Du hast gerade gesagt, meine Services werden exposed nach draußen, aber muss das immer eine Verfügbarkeit im Internet sein, dass man von extern drauf zugreifen kann oder auch innerhalb meiner Infrastruktur, zum Beispiel meinem Cluster, in dem diese ganzen Microservices laufen?
Ja, das ist im Prinzip dir überlassen. Du hast ja gerade schon eins der Vorteile von so einem API-Gateway gesagt. Du sagtest gerade Throttling, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber wenn du natürlich möchtest, dass vielleicht deine Microservices innerhalb von deinem Cluster oder von deinem System auch über ein solches API-Gateway miteinander kommunizieren, weil du vielleicht die Vorteile darin siehst, dann lässt sich das natürlich auch so konfigurieren, dass du das von intern zu interner Kommunikation nutzt. Wo ich es auf jeden Fall empfehlen würde, ist, wenn du mehrere interne Services hast, die aber in sich irgendwie geschlossen sind, also sagen wir mal, du hast irgendwie ein paar Services in deinem Cluster und stellst sie jetzt gar nicht im Internet zur Verfügung, sondern stellst sie einem ganz anderen Service zur Verfügung, den vielleicht auch du gar nicht kontrollieren kannst, dann würde ich das auch auf jeden Fall verwenden und spätestens im Internet. Aber lass uns doch mal über das, also du hast ja gerade schon gesagt, so Rate Limiting, Throttling und sowas gesprochen, was so ein API-Gateway denn eigentlich dann so spannend macht. Und das ist nämlich eigentlich dieser Logik-Layer, den ich dann auf das Netzwerk lege, bevor ein API-Call, der gegen dieses API-Gateway dann gemacht wurde von der externen Welt, zu meinem Service eigentlich weitergereicht wird. Und neben der Konsolidierung, also dass ich meine ganzen Services dann an einem zentralen Punkt unter einer API zusammenstelle, kann ich da halt auch sehr viele andere spannende Dinge machen. Unter anderem, und das ist wahrscheinlich so das Erste, was spannend ist, ist nämlich Rate Limiting und Throttling. Und das bedeutet eigentlich nur, dass ich Regeln aufstelle, wie häufig denn eine einzelne Instanz meine APIs aufrufen darf. Da kann ich zum Beispiel sagen, hey, ich möchte, dass anonyme User meine API maximal, weiß ich nicht, 10-mal pro Minute aufrufen können, um mich halt vor zu viel Traffic zu schützen. Und kann dann aber sagen, aber ich möchte, dass andere Konsumenten meiner API vielleicht, weil die sich angemeldet haben oder weil die mir Geld bezahlen oder weil das ein Partner von mir ist, meinen Service bis zu 100-mal pro Minute aufrufen können. Also da kann ich so ein paar verschiedene Sachen machen. Oder ich kann halt sagen, dass sie über einen gewissen Zeitraum nur eine gewisse Anzahl von Requests machen können und so weiter. Das mache ich in der Regel, um mein System vor zu hoher Last zu schützen. Also ich kann ja sowohl irgendwie eine automatische Skalierung unter meinen Services haben, aber dennoch möchte ich ja vielleicht auch nicht, dass eine einzelne Instanz die komplette Last, die mein System abfangen kann, erzeugt. Das bedeutet gerade in so einem, wenn ich in so einem Multimandantensystem bin, also gerade so Multitenancy-Anwendungen, da ist das durchaus sehr, sehr sinnvoll. Wie das technisch funktioniert, ist eigentlich folgendermaßen. Ich vergebe dann API-Keys. Meistens kennt man das, wenn man sich ja irgendeiner externen API, wie zum Beispiel der GitHub-API oder sowas anmeldet, dann bekommt man, nachdem man sich authentifiziert hat, einen API-Key. Und dieser API-Key dient eigentlich nur dem API-Gateway, um mich als Konsumenten ganz klar zuzuweisen. Und dann kann ich halt sagen, okay, jemand, der mit diesem API-Key zu mir kommt, der ist offenbar der Konsument Malte und hat heute schon 10 Requests geschickt, den lasse ich heute nicht mehr durch. Und dann kriegt man auch eben eine entsprechende Antwort von diesem API-Gateway. Ich glaube, 429 ist der HTTP-Code für wie too many requests. Und da steht dann auch meistens im Header drin, wie lange man warten muss, bis man es nochmal neu versuchen darf. Das heißt aber, mein Service unten drunter, der vielleicht in meinem Cluster steht oder der vielleicht auf meinem Server steht, der bekommt davon gar nichts mit, wenn der API-Call nicht durchgeleitet wird. Das heißt, der muss gar nicht drauf reagieren, der muss gar nicht irgendwie skalieren, der muss sich um dieses ganze Throttling gar nicht kümmern.
Eigentlich müssen wir ja schon eine Stufe vorher einsetzen bei dem ganzen Thema Authentifizierung und Autorisierung. Wenn ich jetzt auf eine API zugreife, muss ich mich natürlich zunächst authentifizieren. Ich muss sagen, wer ich bin, und ich muss sagen, dass ich das Zugriffsrecht auch auf diese API habe. Du hast gerade solche API-Keys angesprochen, die können für beides verwendet werden. Ich kann aber auch andere Kriterien nutzen, die gerade vielleicht nachher fürs Rate-Limiting interessant sind, wie zum Beispiel so und so viele Anfragen von der gleichen IP-Adresse. Das funktioniert, diese Prüfung funktioniert ja dann quasi schon in dieser Authentifizierung und Autorisierungsphase. Und das sind natürlich Funktionalitäten, die alle meine Services implementieren müssen. Das heißt, ich könnte dort geteilte Libraries verwenden, die dann aber von jedem Team implementiert werden müssen. Das heißt, jedes Team müsste in seinen eigenen Services, gerade wenn wir jetzt hier in Microservices denken, die gleichen Funktionalitäten implementieren. Und wir müssen auch sichergehen, dass alle Teams diese Dinge implementieren. Und natürlich hilft mir dann, wenn ich so einen API-Gateway verwende, um solche Dinge zu zentralisieren und davor zu setzen, dass auch diese Funktionalitäten für alle Teams verfügbar zu machen und natürlich da auch zu standardisieren. Und gerade das Thema, was du angesprochen hattest mit dem Rate Limiting, ist ein extrem wichtiges Thema, wenn wir solche Services ins Internet exposen, dass wir sicherstellen, dass nur berechtigte Personen dort zugreifen können und halt je nachdem, wie ich dann nachher auch autorisiert bin, bin ich anonym, habe ich mich authentifiziert, bin ich für den Service vielleicht als zahlender Nutzer autorisiert. Je nachdem, wie viel ich vielleicht auch zahle, habe ich unterschiedliche Zugriffsrechte. Ich habe vielleicht mehr API-Calls pro Minute oder habe auch vielleicht unterschiedliche Funktionalitäten. Und genau das setzt natürlich auf dieser ersten Stufe der Authentifizierung und Autorisierung auf und kann dann gemeinsam dort in so einem Gateway auch gebündelt werden, weil wir natürlich sonst extrem große Herausforderungen haben, das über alle Services hinweg auszurollen, gerade in einer gewachsenen Infrastruktur. Ich sehe es halt auch an vielen Beispielen in meinem Alltag, dass gerade wenn Unternehmen sehr stark gewachsene Service-Architekturen hat, dass es dann natürlich nachher schwierig wird, solche Dinge dann über alle Services hinweg zu implementieren. Und in dem Thema Rate Limiting ist natürlich auch das ganze Thema Missbrauch der APIs oder Abuse ein wichtiges Thema. Wir wollen natürlich auch sichergehen, dass dort zum Beispiel Denial-of-Service-Attacken abgefangen werden, dass vielleicht, wenn ich eine kostenfreie API anbiete, dass diese vielleicht nicht exzessiv für irgendwelche kommerziellen Dienste genutzt wird. Also alle diese Themen brauche ich in meinen APIs und kann das dann an einer Stelle zentralisieren. Und das hilft natürlich meinen Teams, sich auch über solche Dinge keine Gedanken mehr machen zu müssen. Das heißt, ich habe einmal diese Funktionalität, die wird mir entweder als Service bereitgestellt, den ich selber implementiert habe, oder als Service, den ich natürlich dazu kaufen kann.
Ja, genau. Ich glaube, gerade dieses, die Last von den einzelnen Teams nehmen, ist ein super wichtiger Punkt, weil es ist vielleicht okay, wenn ich einen Monolithen baue, dann kann ich das dann an einer einzelnen Stelle noch selber irgendwo einbauen. Dann habe ich ja auch, weiß ich nicht, irgendeine Middleware, die meine HTTP-Requests irgendwie durchleitet, und die hat in der Regel dann auch die Möglichkeit, irgendwie Throttling oder sowas zu betreiben. Aber für mich ist das eigentlich auch fast schon zu spät, wenn sie dann am Service ankommt, der Request, dann muss der ja schon irgendwie responsive sein und skaliert sein. Das Wichtige ist aber halt auch, wie du sagst, stell dir vor, du hast verschiedene Microservices, die in verschiedenen Programmiersprachen umgesetzt werden. Jetzt müsste ich ja wirklich sicher gehen, dass die gleiche Rate-Limiting-Logik auch wirklich mit vielleicht über verschiedene Frameworks hinweg trotzdem von allen Programmiersprachen umgesetzt wird. Und darüber hinaus ist es auch irgendwie Quatsch, dass zum Beispiel, du meintest, du hast eben gesagt, ja, ne, super wichtiges Thema, Authentifizierung, dass mein JSON-Web-Token, mein JWT muss der wirklich von meinem Microservice validiert werden und muss der wirklich von allen Microservices validiert werden auf dem Weg? Oder ist das was ich einmal mache, bevor der Request überhaupt in meine Infrastruktur reinkommt? Und wenn der einen ungültigen JWT hat, dann lasse ich den Request gar nicht erst durch. Und ja, da gibt es ja eben eine ganze Menge Sachen, die ich eben auf dieser API-Ebene betreiben kann. Und das andere ist, dass es auch ganz viele Firmen gibt, ich sehe das gerade bei größeren Kunden, die sagen, wir möchten an einer zentralen Stelle als IT-Operations-Team managen, wie Traffic in unsere Infrastruktur überhaupt reinkommt. Und dafür stellen wir ein API-Gateway bereit irgendwo. Und Teams oder Abteilungen, die etwas gebaut haben, was wir nach außen veröffentlichen wollen, die müssen sich an diesem einen API-Gateway registrieren, wo das IT-Operations-Team dann zentrale Regeln dafür auch hinterlegen kann. Und das finde ich eigentlich auch eine sehr sinnvolle Geschichte, dass man einfach sagt, hey, ne, ich habe ja nicht irgendwie absoluten Wildwuchs, wer alles, also ich bohre mir nicht die ganze Zeit irgendwie Löcher in meine Firewall und guck, dass jeder hier irgendwie was frei im Internet exposen darf, sondern wir haben eine zentrale Anlaufstelle. Und in dieser zentralen Anlaufstelle kann ich dann halt eben ganz viele von diesen Regeln definieren. Und dazu gehören ja auch so Sachen wie, dass ich zentralisiertes Logging habe oder Analytics, welche APIs werden überhaupt wie häufig verwendet. Da gibt es Middlewares für sowas wie Bot Detection, dass ich irgendwie sehe, ist das vielleicht ein menschlicher User, der da kommt, oder ist das irgendwie eine DDoS-Attacke, ein Bot, was weiß ich. Kann auch in die Requests reingucken und sehen, habe ich da vielleicht irgendwie eine SQL-Injection drin, die ich gar nicht haben will. Ich kann auch Legacy-Anwendungen anbinden und sagen, ich transformiere Requests, indem ich vielleicht JSON reinkriege und das in XML schreibe, weil ich noch irgendwie eine Legacy-Anwendung habe, die gerne XML haben möchte und das weiterschicke. Also da kann ich alles Mögliche machen, bevor der Request dann tatsächlich an meine Anwendung kommt und die Entwickler und Entwicklerinnen von draußen, die gegen dieses API-Gateway kommunizieren, kriegen das gar nicht mit.
Das heißt, prinzipiell kann ich dann als Team, was eine neue API bereitstellt, mich darauf verlassen, dass alle diese Funktionalitäten implementiert werden und ich kann mich auf meine Business-Logik konzentrieren. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen um das ganze Thema Rate-Limiting, Logging. Ich brauche mir keine Gedanken darüber machen, wie wird das dann gegebenenfalls nachher abgerechnet, sondern das wird an einer Stelle zentralisiert. Das heißt, ich baue meine Funktionalität und weiß dann, wen ich gegebenenfalls im Unternehmen ansprechen muss oder kann mich selber dort registrieren mit meinem Service und kann dann bestimmte Dinge einfach nur konfigurieren, statt sie jedes Mal zu implementieren. Und ich glaube, der erste Schritt ist dann immer die Frage, ist das ein interner oder ein externer Service? Wenn es ein externer Service ist, welche Funktionalitäten sollen dann dort zur Verfügung stehen? Halte ich mich vielleicht an für das gesamte Unternehmen geltende Rate Limits zum Beispiel, gibt es dort bestimmte Payment-Mechanismen, die für meinen Service gelten, die vielleicht für andere nicht gelten. Und das kann dann wiederum ein anderes Team steuern, was genau für diese Bereiche, zum Beispiel Abuse Protection, Rate Limiting oder vielleicht auch für den kommerziellen Bereich verantwortlich ist. Das heißt, man kann das komplett entkoppeln. Das eine Team konzentriert sich wirklich nur auf seinen Service und ein anderes Team kann sich darüber Gedanken machen, wie kann ich diese Services vielleicht monetarisieren, wie kann ich das Ganze schützen von außen bei den Zugriffen von externen Usern.
Oh, ich finde, das hast du sehr schön gesagt. Also konfigurieren anstatt zu implementieren, weil das ist genau der Punkt. Ich kann natürlich trotzdem eine Konfiguration ja mitgeben für meine APIs, aber ich muss sie halt nicht mehr selber implementieren. Das ist genau dieser springende Punkt. Und da sieht man auch schon, dass API-Gateways sowohl für große Enterprise-Firmen Benefits haben können. Das ist dann eher so diese Konsolidierung oder diese Kontrolle, dass ich an einer zentralen Stelle vielleicht nur irgendwie meinen Ingress reinlasse. Aber auch für ganz kleine Anwendungen, die vielleicht gar nicht aus mehreren Microservices bestehen, die vielleicht einfach so ein kleiner Monolith ist, den ich immer gebaut habe. Auch da habe ich ja ein Interesse, dass gerade in einem Multitenant-Bereich nicht einer meiner Tenants mir so viele Requests schickt, dass ich entweder meine Skalierungsgrenze stoße oder gar keine anderen Requests von anderen Tenants mehr entgegennehmen kann. Da muss ich ja irgendwie drüber balancen. Und dafür ist so ein API-Gateway eigentlich immer die Go-To-Variante.
Und ein Punkt, den ich vorhin ja schon am Rande erwähnt hatte, ist auch das ganze Thema API-Katalog, intern oder extern, ein Portal für meine Developer, um halt zu wissen, welche APIs gibt es, welche Funktionalitäten bieten die an und wie kann ich diese auch nutzen. Wir hatten ja in einer der vergangenen Folgen über das ganze Thema API-Dokumentation gesprochen und das muss ich natürlich mit den entsprechenden Tools für jede API machen. Ich muss dort mich darauf einigen, in welchem Format ich das mache. Ich muss das Ganze entsprechend an einer Stelle publishen und auch dort helfen mir solche API-Gateways, weil ja dort die APIs über einen definierten Contract angebunden werden. Und dann können diese API-Gateways auch so einen Katalog oder ein Developer-Portal, vielleicht auch einen kommerziellen Katalog automatisch generieren. Das heißt, ich muss mir selber auch vielleicht gar keine Gedanken mehr darüber machen, dass das Ganze standardisiert ist. Weil wenn ich natürlich viele verschiedene Teams habe, die sehr unabhängig voneinander die Services entwickeln. Wir hatten ja in unserer Folge über das Thema API-Dokumentation darüber gesprochen, ja, ich habe hier vielleicht irgendwie eine Technologie, ich habe irgendwie alles in .NET oder ich habe vielleicht auch ein monolithisches Backend, was verschiedene APIs anbietet, da ist es vielleicht noch einfach. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe hier diverse Teams, die jeweils ihre API entwickeln, pflegen, dokumentieren, dann müssen diese natürlich auch die verschiedenen Tools benutzen, die dann am Ende das gleiche Output-Format liefern, damit ich das in diesem zentralen Portal auch anbieten kann. Und auch hier hilft mir so ein Gateway.
Wer das nochmal nachhören möchte, das war die Folge 31, wo wir uns über die Dokumentation von APIs ausgetauscht haben. Und passend dazu ist auch die Folge 40, wo wir über API-Versionierung gesprochen haben. Denn genau auch das ist ja was mir so ein API-Gateway bieten kann, dass ich sage, hey, mit der neuen Version meiner APIs wird der Traffic vielleicht auch gegen einen anderen Service geroutet oder der wird anders transformiert und ich möchte dann vielleicht auch in so einem Developer-Portal anbieten, dass man gegen verschiedene Versionen seine Requests schicken kann und dann die Version vielleicht in Form von einem Header oder von einem Query-Parameter angeben. Also das sind auch super wichtige Punkte und gerade dieses Developer-Portal an sich ist natürlich auch zum einen Teil von einer guten Dokumentation. Wir alle kennen das, es macht immer Spaß, irgendwie mit einer Doku zu arbeiten, die direkt irgendwie interaktiv ist, wo ich direkt irgendwie einen Request ausprobieren kann. Also wie mein Paradebeispiel ist immer Stripe, die ich finde die beste Developer-Experience haben, die ich je gesehen habe. Also wirklich eine tolle Doku. Ich kann direkt in der Doku dann den Request abschicken und der wird direkt dann irgendwie customized auf meinen Account auch angepasst. Also das macht natürlich Spaß. Und zum anderen ist es natürlich auch ein super cooles Feature von vielen API-Gateways, dass sie mir eben so ein solches Developer-Portal generieren, wo ich dann vielleicht auch meine Clients registrieren kann, diesen ganzen OAuth-Tanz einmal machen kann. Das ist natürlich immer schon eine ganz coole Sache.
Wenn ich mir jetzt so ein API-Gateway zulegen möchte, das in meinem Unternehmen einführen möchte, das vielleicht auch für ein kleineres Projekt von Anfang an nutzen möchte, habe ich natürlich die Wahl zwischen einer selbstgehosteten Variante, sprich ich betreibe selber dieses Gateway selber oder ich nehme eine Variante, die von einem Cloud-Provider bereitgestellt wird. Und beide Varianten kann ich sowohl verwenden, wenn ich in der Cloud laufe, wenn ich in der Public Cloud laufe, als auch in der Variante, wenn eigentlich meine Services irgendwo in einem eigenen Data Center auf einem eigenen Server oder bei einem Dienstleister laufen. Hast du da ein paar Beispiele, die wir unseren Hörerinnen und Hörern an die Hand geben können, wenn sie sich jetzt näher mit dem Thema beschäftigen wollen?
Ja, gerne. Ich würde sogar behaupten, ich habe mir die alle mal irgendwann angeschaut. Also wir haben bei uns ein Projekt, da haben wir witzigerweise auch damit gestartet, dass wir so ein API-Gateway selber gebaut haben. Weil es klingt jetzt auch erstmal auf den ersten Blick auch gar nicht irre komplex. Ne? Ich stelle irgendwo einen Service hin, weiß ich nicht, ein Nginx oder irgendwie was auch immer und sage einfach, hey, pass auf, das ist mein Gateway. Oder ich programmiere mir selber irgendwas, was einfach, wo man APIs registrieren kann, was dann Routen generiert und lege halt Regeln auf diese Routen. Aber haben dann irgendwann relativ schnell gemerkt, okay, das wird dann doch ziemlich komplex und ich will ja vielleicht diese Last gar nicht innerhalb von meiner eigenen Infrastruktur haben. Weil ich will ja eigentlich meine Infrastruktur vor der Last schützen. Haben uns dann eben auch in der Cloud gehostete API-Gateways angeschaut. Das bedeutet in dem Fall, der Cloud-Provider stellt mir einfach als gemanagten Service ein solches API-Gateway bereit, wo ich meine APIs dran registrieren kann und muss dann dem Cloud-Provider natürlich sagen, hey, mein Service, an den das API-Gateway dann weiterleiten soll, den findest du entweder auch hier und da in der Cloud oder hier und da in meinem On-Premise-Netzwerk. Da muss ich natürlich irgendwie eine Verbindung zwischen der Cloud und dem On-Premise-Netzwerk haben und kann das dann entsprechend konfigurieren. Und eigentlich stellt da jeder große Cloud-Provider einen fertigen Service bereit. Also in der Azure-Welt ist das Azure API Management, in der Google Cloud-Welt ist das APG, AWS ist auch deren API-Gateway. Die haben alle ein sehr ähnliches Set an Features und funktionieren alle ähnlich. Heißt manchmal ein bisschen anders, ist manchmal ein bisschen aufgeteilt, aber vom Prinzip her ist das eigentlich immer dasselbe. Und was auch ganz cool ist, bei vielen kann ich aber auch sagen, ich möchte das in der Cloud irgendwie konfigurieren und dann aber trotzdem deployen in meine eigene Infrastruktur. Und das mache ich halt vor allem dann, wenn ich eine sehr, sehr geschützte Infrastruktur habe, die ja vielleicht gar nicht aus der Cloud erreichbar ist. Da kann ich aber trotzdem diese Konfiguration, dieses Developer-Portal, diese Regeln und sowas alles nehmen und die synchronisieren sich dann mit einem Service, der bei mir in der eigenen Infrastruktur läuft. Der Nachteil davon so ein bisschen ist, dass ich das sehr schwer lokal testen kann. Also die nehmen mir irre viel Arbeit ab und in der Regel auch wirklich coole Services. Aber wenn ich das lokal teste oder wenn ich mich halt super unabhängig von einem dieser Cloud-Provider machen möchte, dann habe ich dann natürlich ein Problem. Und deswegen gibt es auch andere Lösungen, die eben nicht von einem bestimmten Cloud-Provider kommen, sondern die ich dann selber konfigurieren und hosten kann. Und ich glaube, die populärste da draußen, die ich auch sehr gerne mag, ist Kong. Also übrigens, wir verlinken all diese Lösungen auch unten in den Shownotes, wer sich das mal in Ruhe angucken möchte. Aber Kong ist ein Open-Source-API-Gateway und zumindest ein Open-Core-API-Gateway. Das heißt, ich kann da schon for free starten und mir das selber irgendwohin deployen und dann auch selber irgendwo konfigurieren. Und kann dann, wenn ich so ein bisschen weiterführende Features nutzen möchte, wie zum Beispiel die Generierung eines Entwicklerportals, auch bei Kong eine Lizenz kaufen. Oder kann auch sagen, hey Kong, hoste du doch dieses API-Gateway für mich. Und ich zeige dir dann, wo du meine Services findest, bei meinem Cloud-Provider der Wahl oder On-Prem oder wo auch immer. Also das fand ich auch eigentlich eine sehr spannende Variante und damit kann man auch sehr gut anfangen. Kong integriert sich zum Beispiel auch fantastisch in ein Kubernetes-Cluster. Also wer Kubernetes einsetzt, wahrscheinlich spätestens nach der Kubernetes-Folge, ja ein paar mehr von euch. Das freut mich immer, wenn Leute mich zu Kubernetes fragen. Weil das heißt immer, dass es weiter verbreitet wurde. Ich bin ein großer Fan. Dann lässt sich Kong auch sehr nativ mit Kubernetes-Bordmitteln konfigurieren, also die erweitern das und man kann dann quasi auch mit Kubernetes-Ressourcen sein API-Gateway konfigurieren und seinen ja, Service, das heißt das ja auch in Kubernetes, dann auch sagen, hey, ich möchte, dass du so und so gethrottelt wirst und du vielleicht ein bisschen anders, aber du bist ja vielleicht meine Webseite, die will ich gar nicht throtteln. Und wie gesagt, es geht halt nicht nur um Throttling, sondern auch ganz viel so um Request-Transformationen für zentrales Logging. Ich will ja vielleicht sehen, wer von meinen Konsumenten wie oft meine APIs überhaupt verwendet, um denen dann vielleicht auch irgendwie ein besseres Paket anbieten zu können. Und da, wie gesagt, ich kann halt sowohl die von den Cloud-Providern empfehlen, also API-Management, APG und API-Gateway, als auch Kong ist auf jeden Fall was man sich mal angucken kann. Und wie gesagt, das Schöne an Kong ist, man kann eben auch komplett kostenlos starten, indem man das selber einfach als Docker-Container mal lokal installiert und so ein bisschen damit rumspielt. Hat dann keine fancy Oberfläche, wo ich irgendwas einstellen kann, ist dann halt alles irgendwie so über Konfiguration. Hat mir aber großen Spaß gemacht, auch damit zu arbeiten.
Ja. Und was dann für mich die richtige Variante ist, hängt auch so ein bisschen vom eigenen Use Case ab. Natürlich, wenn man in einem der großen Public Cloud Provider läuft, liegt es natürlich nahe, sich mal diese Varianten anzugucken. Generell muss man, glaube ich, erstmal entscheiden, sind es APIs, die nur intern genutzt werden? Verwende ich das nur innerhalb meines Unternehmens, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, direkt diesen API-Gateway in dem gleichen Cluster zu betreiben, wenn ich diese Services gar nicht nach außen anbieten möchte, brauche ich vielleicht gar nicht so ein Developer-Portal, was auch vielleicht Abrechnungs- und Billing-Funktionalitäten bietet. Und das ist auch ein Faktor, wo dann natürlich so ein Dienstleister ins Spiel kommen kann, wenn ich jetzt meine Services anfange zu monetarisieren und habe solche Subscription-Modelle da drauf und sage, hier, du kannst, wir haben es, glaube ich, jetzt alle uns mal angeguckt bei ChatGPT, da kann ich hingehen und sagen, ich hole mir da so ein API-Key und der erlaubt es mir, so und so viele Requests zu machen und ich muss dafür so und so viele Monate zahlen. Und genau das Gleiche kann ich ja auch für meine eigenen APIs anbieten. Und gerade an dem Punkt brauche ich dann eine Abrechnungsmethodik. Ich muss halt vielleicht einen Billing-Anbieter anbieten, wo sich die Leute nicht nur registrieren können, sondern auch ihre Zahlungsdaten hinterlegen. Ich brauche irgendwie eine Art von Rechnungsstellung, was natürlich relativ komplex ist. Man kann natürlich über APIs solche Billing-Anbieter wie Stripe selber einbinden, aber die großen Cloud-Provider bieten mir dann teilweise direkt auch Abrechnungsfunktionalitäten, wo dann vielleicht andere Kunden dieses Cloud-Providers einfach mit ihrem existierenden Account, den sie bei diesem Cloud-Provider haben, über so eine Art Marketplace-Modell sich dort anmelden und registrieren und auch abrechnen können, muss ich natürlich entsprechend Provision zahlen an diese Anbieter, aber das nimmt mir natürlich hier viel ab. Das heißt, ich muss mir, glaube ich, erstmal einfach Gedanken machen, wofür nutze ich diesen API-Gateway? Nutze ich den auch für extern? Nutze ich den nur intern? Möchte ich die Anwendung komplett in der Cloud betreiben und möchte ich das vielleicht auch am Ende monetarisieren? Und dann grenzt sich das so ein bisschen ein, aber ich glaube, die erste Entscheidung ist halt, wo läuft meine Anwendung und wofür verwende ich diesen API-Gateway.
Ganz genau. Vielleicht noch eine letzte Sache, die mir wichtig ist. ist, dass wir dann noch einmal ganz kurz auf das Thema Security natürlich schauen. Weil was ich auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen möchte, ist, natürlich müssen irgendwo diese Microservices, die ich dann habe, auch meinem API-Gateway vertrauen. Weil die ja dann mehr oder weniger, also zumindest auf jeden Fall weniger geschützt unterwegs sind, weil sie ja sich auf den Schutz von diesem API-Gateway verlassen. Das heißt, ich muss natürlich sicherstellen, dass die nur von dem API-Gateway angesprochen werden können. Am besten über, wenn ich kann, mache ich das über das Netzwerk fest, dass sie in einem privaten Netzwerk sich einfach nur befinden und gar nicht von außen irgendwie erreichbar sind und nur von dem API-Gateway erreichbar sind. Und das lässt sich natürlich aber auch, also da lässt sich so ein Trust-Relationship auch herstellen, indem ich zum Beispiel die Verbindungen verschlüssel oder mit einem Zertifikat arbeite, was das API-Management hinterlegt bekommt und was dann meine Microservices oder meine Services generell akzeptieren. Also das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, dass ich natürlich mich dann auch das Ganze so konfigurieren muss, dass wenn ich den ganzen Schutz als API-Gateway auslagere, die Microservices dem API-Gateway vertrauen und auch nur dem API-Gateway vertrauen. Das noch als kleinen Security-Disclaimer.
Wunderbar. Ich glaube, dann haben wir jetzt sowohl die technischen Aspekte, die Hintergründe beleuchtet, warum man sowas braucht, haben ein paar Varianten besprochen, wie man sowas bereitstellen kann. Uns würde natürlich interessieren, habt ihr selber Erfahrungen mit solchen Gateways? Welche verwendet ihr da? Könnt ihr vielleicht auch bestimmte Dinge empfehlen? Schreibt uns da gerne eine E-Mail. Sind wir natürlich wie immer sehr daran interessiert. Und wenn wir da Feedback bekommen, teilen wir das natürlich auch gerne mit der Community im Rahmen einer der nächsten Folgen.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Ihr könnt uns, glaube ich, sowohl auf Spotify als auch auf Apple Podcasts Daumen, Sternchen, was auch immer geben. Wir freuen uns auch immer, wenn Leute Kommentare hinterlassen. Ihr könnt das natürlich aber auch über die E-Mail-Adresse, die unten in der Beschreibung von diesem Podcast steht, privat machen. Wenn ihr uns so Feedback hinterlassen wollt oder eine Frage habt oder was auch immer, dann freuen wir uns da immer sehr über die Diskussion. Lasst uns das also gerne wissen. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder dabei seid, denn der To-Do-Cast erscheint alle 2 Wochen. Bis dahin, schreibt ganz viel Code, habt ganz viel Spaß, habt 2 tolle Wochen und bis ganz bald.
Bis dahin.